Willkommen zum TV-Podcast, willkommen zu einem Heimspiel. Denn bei mir im Studio sitzt Florian Jöckel, Gründer und Betreiber des Massiv Zentral in Frankfurt. Für alle Nicht-Frankfurter, Flo Jöckel bespielt erfolgreich eine leerstehende Privatbank mitten in der Frankfurter Innenstadt. Mit einem Concept Store, Gastronomie und viel mehr. Eine Begegnungsstätte und ein Stadtlabor. Ihm ist gelungen, was vielerorts immer noch ein Kampf ist, den Leerstand in der Innenstadt zu beleben. Wie? Das verrät Flo Jöckel jetzt hier im TV-Podcast. Hallo Flo.
Kennen Sie schon den neuen Newsletter der Textilwirtschaft? Ab sofort bekommen Sie mit dem TW Sustainability Newsletter jeden Donnerstag alles Wissenswerte zu Nachhaltigkeit in der Modebranche direkt ins Postfach. Für TW-Abonnentinnen und Abonnenten kostenlos. Für alle anderen gibt es Infos zum Abo und zur Anmeldung unter www.textilwirtschaft.de/twsustain.
Schön, dass du da bist.
Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Hallihallo.
Flo, ich habe in der Anmoderation schon ein paar Stichworte zu dir und dem Massiv Zentral gesagt, aber du kannst es bestimmt viel besser erklären für alle Nicht-Frankfurter. Was ist das Massiv Zentral?
Das ist, wie viel Zeit haben wir? Lustige Frage. Nee, es ist tatsächlich ein Ort in der Mitte der Stadt, der durch seine schiere Größe als unbespielbar galt und der durch seine Lage auch so attraktiv war, dass man sich dafür tatsächlich ein Nutzungs- und auch ein Bespielungskonzept überlegen musste, um ihn wieder ans Netz zu nehmen. Das ist eine Bank, die wurde 1748 gegründet. Goethe hat seinen Kredit für die Italienreise dort bekommen. Napoleon hat eine Militärparade abgehalten. Das deutsche Rentensystem, der Grundstein dafür, wurde dort gelegt. Auch die Staatsanleihe dort erfunden. Das ist ein unfassbar krasser Frankfurter Ort mit 4 Adressen. Bethmannstraße 7-9 ist die Hauptadresse. Das Rathaus hat Bethmannstraße 3-5. Da sieht man die Wertigkeit dieser Familie auch und dieser Bank. Wir haben dann die Buchgasse. Dort war schon weit bevor es diese Bank gab, wurden Bücher verkauft. Die Schwester von Dürer hatte einen Buchladen dort. Die Münzgasse, dort wurden Münzen geprägt, bevor es das Bankenwesen gab. Und in der Blauhandgasse wurden Textilien gefärbt. Das heißt, es ist quasi das Epizentrum der Stadt Frankfurt, das Handelszentrum der Vogelstrauß. Also Gasthof zum Vogelstrauß stand dort. Wir haben dann aus Respekt unseren Concept Store, auch Vogelstrauß Store genannt. Dort hat Luther im Gasthof Vogelstrauß hat Luther genächtigt und so weiter. Das ist alles ein unfassbarer Ort, der aber eigentlich gar nie öffentlich zugänglich war, weil er tatsächlich immer als Privat- und Bank fungiert hat. Und der schönste Innenhof der Stadt, unserer Meinung nach, wurde jetzt erst vor 17 Monaten haben wir den Mietvertrag unterschrieben. Letztes Jahr am 12. Oktober offiziell aufgemacht. Also wir haben jetzt bald einjährigen Geburtstag und haben da ein urbanes Interface gebaut, einen Spielplatz für Erwachsene, Junggebliebene und auch tatsächlich die demokratische Mitte unserer Gesellschaft, ein Meeting Point und ein Messestandort, ein Wohlfühlort, eine Cantina Social und einfach ein Ort, der Frankfurt, sagen nicht wir, sondern das hören wir sehr oft, der Frankfurt gefehlt hat.
Absolut, sage ich als Frankfurterin. Aber ich würde gerne nochmal zum Anfang kommen. Wie bist du denn an diesen Ort mit dieser Heritage herangekommen?
Im Prinzip hatten wir diesen Ort schon im Visier, bevor wir überhaupt das erste Massiv in der Eschersheimer Landstraße aufgehabt haben. Weil er einfach durch diesen Leerstand, und das sind 8000 Quadratmeter, das ist ein Riesending, das ist ein kleiner Stadtteil. Uns hat es immer interessiert, was ist da hinten drin? Und dann haben wir die Eschersheimer, Massiv Zentral ist ein Corona-Projekt. Also wir haben kurz vor dem zweiten Lockdown, haben wir, der Sven Seib, der Joachim Richter und ich, diese Adelmann-Druckerei gemietet in der Eschersheimer Landstraße, weil uns einfach klar war, okay, jetzt ist ein halbes Jahr lang passiert hier gar nichts. Also das Land wird tiefgefroren und es ist der beste Zeitpunkt, um endlich mal ein paar Ideen, die man schon lange hatte, umzusetzen. Und so ging das dann los.
Aber warum dann ausgerechnet einen physischen Ort in dieser Lockdown-Phase mieten? Also man würde ja eigentlich sagen, man schafft dann eher einen virtuellen Ort, oder damals war ja noch dieser Metaverse-Hype, trifft sich dort, und um neue Ideen zu entwickeln. Warum war euch so wichtig, einen physischen Ort zu finden und zu bevölkern?
Weil ein physischer Ort immer die bessere Alternative ist. Und das war auch damals schon klar, also zumindest uns. Also es war klar, dass Corona vorbeigehen wird. Es war auch klar, dass es alles wieder in normalere Bahnen gelenkt wird. Und es war auch klar, dass man sich danach wieder treffen will, weil das war ja auch der große Need. Also wenn man sich diese Beschwerdewelle anhört, jeder wollte eigentlich das Leben vor Corona zurückhaben. Das gibt's aber nicht. Ich kriege auch mein Gestern nicht zurück. Aber jeder wollte sich wieder treffen. Jeder wollte wieder ins Restaurant. Jeder wollte wieder in den Club. Jeder wollte wieder auf ein Konzert. Und jeder wollte einen Kindergeburtstag veranstalten. Und das ist auch gut so. Und es ist extremst wichtig, dass sich Menschen treffen, dass sich Menschen in die Augen schauen können, wenn sie reden, und zwar nicht über den Bildschirm, sondern direkt, dass man vibet, dass man den Spirit im Raum nutzt, insbesondere für Kreativität. Also es ist auch für mich ist unerklärlich, warum man immer noch freiwillig in einem Homeoffice abhängen will. Das ist auch kontraproduktiv für die komplette Innenstadt, kommen wir wahrscheinlich später nochmal explizit dazu, aber der Bedarf, sich wirklich zu treffen, den gibt's im Kleinen, im Großen, im Mittleren, und gestern hat die Eintracht gespielt, auch im ganz Großen, im Fußballstadion, und es ist auch gut so, dass es auch wieder alles möglich ist.
Und ihr habt dann eine leerstehende Druckerei entdeckt für das erste Massivzentral. Wie seid ihr da rangekommen? Wie einfach ist es in einer Stadt wie Frankfurt, wirklich Leerstände ja wiederzubeleben?
Damals war es eigentlich total einfach, weil es war ja, also es hat ja niemand mehr was gemacht. Das heißt, wir haben uns dann tatsächlich mit Freunden zusammengesetzt, haben gehört, dass diese Druckerei leer steht. Es war auch direkt klar, dass sie nur 2 Jahre lang leer stehen soll, und niemand hat einen Mietvertrag unterschrieben. Die Welt war eingefroren. Und da haben wir ein Konzept eingereicht und haben gesagt, okay, jetzt machen wir halt mal unsere Vision, jetzt gehen wir auch all in, zahlen auch eine Miete, haben wir auch sofort gemacht. Also das ist jetzt nicht, wir haben das weder von der Stadt noch vom Land noch vom Bund noch vom Vermieter bekommen, sondern das waren immer schon privatwirtschaftlich fundierte Deals und ein Zahlenteil. Und dann haben wir das entwickelt und haben dann auch begonnen, während der Zeit dieses Haus zu entwickeln. Also nicht nur das Erdgeschoss und diese kleine Bar, sondern auch 3 Etagen mit Mietern und eine Community zu bauen, die wir kuratiert zusammensuchen, und haben das quasi jetzt im Nachhinein betrachtet, war das so unser Lehrstuhl, unser kleiner Testballon, so auf dem Abenteuerspielplatz. Wir haben auch sehr viel gelernt, was wir weiterhin machen wollen. Wir haben auch glasklare Visionen, was wir wieder rausgestrichen haben und was nicht funktioniert, und haben da tatsächlich, also auch unter dieser extremen Belastung, Corona, Lockdown, gelernt, okay, wie kann eigentlich so ein Nutzungskonzept oder ein Umnutzungskonzept in so einer Immobilie funktionieren? Und darum geht's eigentlich. Also es geht nicht darum, einen coolen Ort zu machen oder mal so einen kleinen Pop-up für eine Woche oder so, sondern das ist ja eine komplette Neunutzung, die natürlich auch sehr komplex ist mit baurechtlichen Maßnahmen, Brandschutz und all diesen Dingen, die mich davor wirklich nie interessiert haben. Aber da habe ich mir auch alle reingearbeitet. Und ja, man lernt da relativ viel. Man hatte sehr viel Spaß. Man hat sehr viel Stress. Jeder Tag ist eigentlich zu kurz. Und jeden Tag passiert auch irgendwas, was davor noch nicht passiert ist. Also es ist total spannend und macht richtig Spaß.
Mhm. Aber lass uns doch mal teilhaben an deinen Learnings. Vom Aufbau, also von dieser Wiederbelebung dieses ja eigentlich toten Ortes, dem Aufbau einer Community, die da auch hineinpasst, vor allem das Kuratieren einer Community. Erzähl mal, wie seid ihr da ganz praktisch rangegangen?
Ah, wir haben praktisch erstmal die Grundidee, so das Signature-Design des Hauses gebaut. Also wie sieht der Vibe aus? Wie funktioniert das Foyer? Was passiert, wenn du da reinläufst? Im alten Massiv war das ganz klar. Das war ein Ort, der sich den Emotionen des Sports, den Emotionen der Street Art, der Emotionen des Radsportkultur und des Fußballs quasi gewidmet hat. Da haben wir dann aus der Radsportkultur die ganzen Graffitis, Bergbemalungen, haben wir auf den Boden geknallt, haben eine Fahrradwerkstatt in die Ecke hinten reingebaut und vorne eine kleine Bar. Das würden wir zum Beispiel nie wieder tun.
Warum nicht?
Weil es nicht funktioniert. Es funktioniert im Kleinen, funktioniert es, aber du kannst nicht ein Handwerk, Gewerk und eine Gastronomie, das funktioniert nur bedingt, aber da es 2 Einzelinteressen waren und auch der Fahrradschrauber, sagen wir mal, dann auch bis morgens um 2 Uhr geschraubt hat und dann ab und an mal so ein kleiner Event oder ein Talk war und dann hörst du im Hintergrund eine Flex. Und es gab dann am Ende auch keine, wie soll man sagen, es war schwierig, so Kompromisse zu bauen. Und das würde man nie wieder tun. Also nie wieder auf dieselbe Fläche 2 nicht zusammengehörende Gewerke. Würden wir nie wieder. Das war so eins der Doings, die wir tatsächlich gelernt haben. Ansonsten war es natürlich vogelfrei wild. Das hat Spaß gemacht. Das gab's auch so nicht mehr. Haben wir aber auch erst gelernt, als es wieder aufgemacht ist, weil dann die Leute kamen und sagen, wow, wie krass ist das denn? Und diese Säulen und der Ort, und das ist ja wunderbar, das sieht ja aus wie in New York, und sowas gab es in Frankfurt ja noch nie. Und ich meine, das hat uns gar nicht getriggert, weil wir eigentlich nur unsere Vision von einem Raum gebaut haben. Und mit dem haben wir dann tatsächlich wahrscheinlich so ein bisschen auch ins Volle getroffen und haben dann aber natürlich mit unserem Nutzungskonzept auch durchgezogen. Also wir haben dann wirklich jeden Tag Events gemacht, Leute eingeladen, den Raum auch wirklich geöffnet. Also das ist eine barrierefreies Konzept. Es würde sich jetzt arrogant anhören, wenn wir es gewusst hätten, dass es funktioniert. Unsere Idee, unsere Vision war, dass du beim Durchlaufen der Tür deinen Titel abgibst. Du bist dann nur noch du mit Vornamen, und Es ist egal, ob du bei der Eintracht spielst, ob du Stadtpolitiker bist, Bundespolitiker, Rechtsanwalt oder Fahrradkurier. Und das war so die Vision, okay, es wäre geil, wenn es so einen Raum geben würde und hat tatsächlich funktioniert.
Sehr interessant. Ihr habt ja eigentlich dann von Communities ausgedacht. Also du hattest die Fußballfans, du hattest die Radsportfans. Also du hattest halt feste Communities, die schon da waren und hast eigentlich von denen ausgedacht, was brauchen die oder wie hole ich die ab? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, nee, also eigentlich haben wir gar nicht so weit gedacht, sondern wir haben gedacht, was fehlt uns eigentlich? Wie sieht eigentlich ein Ort aus, in dem wir abhängen wollen?
Für euch, okay.
Und haben dann eine Community gebaut, die Massiv Central heißt.
Okay.
Und haben die quasi zusammengewürfelt und haben das Ganze dann in die Stadtgesellschaft gesteckt.
Aber ihr habt die Massiv Zentral Community habt ihr aufgesetzt auf logischerweise bestehenden.
Die hat sich da entwickelt, würde ich sagen. Also wir haben sie weiterentwickelt, wir haben einen Morph gebaut und haben dann tatsächlich einfach einen neuen Ort geschaffen, den wir natürlich auch, also ich meine, wir hatten dann diesen Claim Outdoor is the new cool, weil wir alle waren draußen, wir hatten diesen schönen Innenhof, den haben wir direkt mit Künstlern aus Tel Aviv, mit Pesh und Gelada, die Christina Sovarova hat mitgemalt, wir als Guilty 76 Street Guerilla, die wir bei der Tour de France ja immer die großen Berge machen und eigentlich auch die höchsten Galerien der Welt betreiben, dadurch haben dann natürlich den Ort so umgebaut, dass es wie so ein extraterrestrischer Frankfurter Raum ist. Sowas gab es in Frankfurt noch nie. Und ja, das fanden alle spannend.
Und wie gelingt diese Barrierefreiheit, wie du es genannt hast? Also, dass tatsächlich alle kommen, sich keiner ausgeschlossen fühlt, der Stadtpolitiker seinen Titel abgibt, ne, aus Bürgermeister Mike Josef wird der Mike und so. Also, wie gelingt das?
Das hängt tatsächlich an den Protagonisten. Das hängt am Gastgeber, hängt am Spirit und hängt am Flair. Also, bei uns gibt's keine Wait-to-be-seated-Schilder. Bei uns kommst du rein. Die erste Maßnahme, die wir gemacht haben, ist, in die Vorbaugrube zu steigen damals. Und haben uns die Verschalungshölzer geholt und haben daraus zwei große Tische gebaut. Die hat der Joachim Richter gebaut, weil uns klar war, okay, wenn jetzt der ist auch riesengroß, 1,50 Meter Sicherheitsabstand gab es damals bei Corona. Deswegen ist er genau 1,50 Meter tief und ist riesig, dass man überall Abstand halten kann, aber dass man alles an einem Tisch sitzt. Bei uns gab es keine separaten Tische, bei uns gibt es keinen Vierertisch. Das gibt es immer noch nicht. Wir haben große Tische und die Leute müssen sich mit sich selbst auseinandersetzen an großen Tischen oder halt nicht. Und wenn sie keinen Bock drauf haben, kommen sie einfach nicht. Und das lockert die Geschichte natürlich auch, weil du gezwungen bist. Das ist wie eine Apfelweinkneipe. In der Apfelweinkneipe sitzt du auch mit neben wildfremden Menschen und teilst da das Interesse von Hessesteining und Sauergespritzten. Und da kommt man dann auch flott ins Gespräch.
Und ohne Gastronomie geht's wahrscheinlich auch gar nicht, oder? Ein Begegnungsort, oder?
Ja, nein, wir haben ja gar keine wirkliche Gastronomie, sondern bei uns gab's ja immer nur kleine Mikrogerichte und also es gibt immer noch nur ein Gericht. Also in der Kantine Sozial gibt's ein Gericht, das natürlich nachhaltig, biologisch, divers aufgestellt ist und in höchster Qualität, aber wirklich auch einen Anspruch erfüllt, ist es bezahlbar. Das kostet zwischen 9,90 Euro und maximal 14,90 Euro. Und das ist dann mehr auch so ein Mittagessensding, weil abends, wenn du abends essen gehen willst, bist du bei uns falsch, weil da will jeder eine Karte und verschiedene Auswahl haben wir nicht, können wir gar nicht abbilden. Geht nicht. Geht weder in der Druckerei, geht auch nicht in der alten Bank. Und dafür ist es, das Gebäude hat dieses Potenzial gar nicht. Und das wollten wir auch gar nicht. Wir wollten jetzt da nicht irgendwie so eine Hipsterbude reinbauen, den coolsten Platz der Stadt, wo sich dann die Leute prügeln und dann irgendwie hast du da ein Dining-Konzept. Und das wollten wir nicht, geht auch nicht. Und aus vielen Gründen geht es nicht. Also in dem neuen Massiv gar nicht, weil wir auf einer Tresorlandschaft sitzen und kannst nicht mal einen Abfluss bohren. Also das funktioniert einfach nicht. Und so weiter und so fort.
Aber eine Bar mit Drinks und so, das brauchst du.
Eine Bar ist wichtig.
Die
wichtigsten Verträge und Deals wurden immer an Bars gemacht.
Wie wichtig ist denn der Handel? Also du hast gerade den Concept Store angeschnitten, den gab es nicht in der Druckerei, gab es den nicht, sondern, oder?
Gab's in der Druckerei gab es den nicht. Genau. In der Druckerei haben wir allerdings schon so B2B-Veranstaltungen gemacht und Modeschauen, Modepräsentationen. Weil Amtrak schon im ersten Stock bei uns quasi den Hauptsitz hatte. Und dementsprechend waren wir schon immer davor schon modeaffin und sind da dann natürlich auch viel tiefer dann in diese Heritage-Mode, High-Quality, kleine Hersteller, höchste Qualität, richtig geiles Zeug, reingeschlittert auch. Und haben dann natürlich auch dort, weil ja auch Corona war, die ersten Order-Shows wieder gemacht. Also wir haben, als die Fashion Week abgesagt wurde, die einzige Public-Event, der lief, war bei uns im Massiv Central, in der Eschersheimer. Und da ist die komplette internationale Heritage-Brands-Familie, war dort vertreten. Ja, und so sind wir da reingewachsen. Und der Handel ist natürlich, wie alles in der Innenstadt, extrem wichtig, weil er ein großer Teil der Innenstadt ist. Jede Stadt funktioniert nur über ihre eigene Magnetwirkung. Und da wir jetzt nicht Lissabon sind oder Paris und auch keinen Eiffelturm haben und tausend alte Sachen, sondern wir sind Frankfurt am Main, wir sind die internationalste Stadt, Zentral, Hochhäuser, die einzige Skyline Europas, die aber natürlich auf Arbeit, 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 also wir sind eine Business City und dann muss man die Stadt natürlich attraktiv halten. Wir haben eine super diverse Gastronomie, wir haben oder hatten super Handel, haben wir immer noch. Und wir haben es natürlich, dadurch, dass wir eine komprimierte Arbeitsstadt sind, auch jetzt schwer nach dieser Corona-Kiste da wieder in den fünften Gang reinzuknallen, weil viele Leute nicht mehr, keinen Bock mehr haben, überhaupt ins Büro zu kommen, weil die Stadt natürlich auch nicht den besten Ruf hat oder Stadtteile. Und deswegen braucht man auch Ideen, wie sieht der Handel der Zukunft aus? Also in unserer Meinung nach findet er nicht im Internet statt, darf er nicht, weil da ist das komplette, der Erstkontakt zur Qualität darf nicht ein zerfetzter Karton sein, von irgendeinem Hermes-Fahrer angeliefert. Und dann ist es da so lieblos zusammengefetzt von irgendeiner Maschine. Dann ziehst du nicht dein Lieblingspullover raus, sondern irgend so ein Kleidungsstück und weißt noch gar nicht, ob du es haben willst. Und dann ist da gleich ein Rückschickschein mit dabei. Das ist für uns kein Customer Journey und auch überhaupt kein Erlebnis. Das Entdecken von neuen Styles, neuen Trends, gehört dazu. Und das muss man in der Stadt, in einem Surrounding, mit einem Mut, mit einem Gefühl erleben. Und nicht irgendwie zu Hause in Gelnhausen in der Ahornstraße 7.
Dann beschreib doch mal Vogelstrauß, den Concept Store.
Mit dem Vogelstrauß haben wir eigentlich versucht, ein altes Konzept, das dann irgendwann mal, weil halt auch alle Mieten so teuer wurden, so aus der Zeit gefallen ist, nämlich irgendwie auf großer Fläche wenig Ware zu präsentieren. Und dieser Ware die nötige Aufmerksamkeit, den nötigen Platz zu geben, um sie ordentlich zu repräsentieren. Und dann haben wir eine Markenwelt geschaffen, der Uwe Meyer federführend von Amtrak, und haben jetzt einen Store gefunden, der unter anderem gar nicht an die normalen Öffnungszeiten gekoppelt ist, weil montags kommt eh niemand mehr in die Stadt, die ist leer. Da wird das Homeoffice-Wochenende schlawinert, verlängert. Freitags ähnliches. Und wir hängen das dann quasi an den Terminkalender des Massiv Centrals, machen später auf, haben dafür abends länger auf und wir arbeiten im neuen Massiv sehr viel mit Events, Konferenzen und so weiter. Und das ist dann auch so die Target Group. Und da haben wir dann quasi die Goldgrube des guten Geschmacks aufgebaut, in der jeder etwas findet und wenn es nur Inspiration ist.
Führ uns doch mal durch Sortiment so.
Es gibt von Poet Audio, das ist ein Edel-Hi-Fi-Hersteller, der ausschließlich in Sterne-Restaurants oder den großen Hotels vertreten ist. Wir sind exklusiv für Mitteldeutschland, der einzige Händler. Und davon gibt es Klangwelten, die sind unfassbar. Das Urding steht im MoMA in New York als jetzt schon Designklassiker, obwohl diese Firma erst 10 Jahre alt ist. Es finden USM-Haller Sondermöbel statt. Wir haben für Brompton und mit USM zusammen eine Fahrradgarage entwickelt, dass man sein Klapprad quasi im Büro hinter sich abstellen kann oder sogar in der Wohnung. Das ist sichtbar. Wir haben Croods England, das ist der Taschenfabrikant der Royal Family exklusiv. Das sind die schönsten Taschen der Welt, höchst qualitativ. Wir haben Tellers and Jeans. Das sind Jeans, die sind noch auf dem Webstuhl gewebt in Amerika. Das gibt's alles, ja, kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Wir haben Vetra, französische Workgear, Fischer, das Original Fischerhemd. Wir haben mit Valsport den italienischen Turnschuh, der tatsächlich auch noch in Italien produziert wird und der auch unter ganz anderen Maßstäben gebaut wird. Wir haben eine ganze Menge japanische Kleinstbrands, die mega geil sind. Wir haben mit Unimatic Watches einen exklusiven Deal. Es ist eine Uhr aus Mailand, Saeco Automatikwerk, und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar und das Design ist noch viel grandioser. Mit Super Duper Heads haben wir den Hutmacher Italiens, der bei uns am Start ist, der unter anderem Giovanotti und Rick Rubin ausstattet für Dior, jetzt gerade die letzte Hutserie auch gebaut hat. Ja, und wir haben eine ganze Menge Sachen. Bei uns gibt's aber auch dann Neonbuchstaben. Es ist ein Ort, man könnte jetzt lang drüber reden, aber ich glaube, das Beste ist einfach vorbeikommen. Bei uns im Hof, wir haben jeden Tag auf, ab mittags spätestens, und sind bis 20 Uhr auf alle Fälle da.
Wie wichtig ist denn der Concept Store in dem Gesamtkunstwerk Massiv Zentral?
Er ist für mich persönlich ist er sehr wichtig, weil du brauchst unten in der Etage, das muss ein Bild sein. Wir haben eine Flipper Lounge auf der rechten Seite. Da stehen im Moment 6 Flipper. Das ist auch völlig verrückt, weil es funktioniert. Leute kommen aus 150 bis 200 Kilometer Entfernung, weil sie auf dem Jawflipper spielen wollen. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass es sowas gibt, aber das passiert jede Woche einmal. Also es ist nicht ein Sonderfall. Wir haben innen drin dann auch mit dem Joachim Unseld, wir haben die komplette Erstausgabe Surkamp-Taschenbücher mit in einem wunderbaren, customizen USM-Regal gebaut, öffentlich zugänglich. Das Ding gibt's 10-mal auf der Welt, 9-mal ist es hinter Glas, bei uns heißt es Urban Reading und ist dazu da, in Zeiten, in denen die Kids irgendwie eine Aufmerksamkeitsspanne von 3 Sekunden haben und der Erstsemester Texte in einer Komplexität von 30 Seiten begreift. Das ist tatsächlich, haben sie in Studien gerade wieder veröffentlicht, ist es elementar, sich mal auch durch so ein Buch durchzukämpfen wieder. Das kennt ja niemand mehr in Zeiten von Mobile Phones, whatever, TikTok, Insta. Das ist ja alles so ein ADHS, random, ich mach das und das und das und die können nicht mal mehr eine Serie fertig schauen, ohne zwischendrin irgendwas zu machen. Das ist eigentlich total bitter und das Lustige ist, dass das funktioniert. Also es kommen tatsächlich junge Menschen zum Lesen und finden es dann geil und entdecken bei uns wieder das, was früher Verleger schon groß entdeckt haben. Also die Klassiker, die guten Bücher, das ist super. Und im Store entdecken sie wieder Qualität. Und das war wichtig, dass wir in unseren auch begrenzten Mitteln haben wir einen gemeinsamen Nenner und der ist die Qualität. Und dass man da dann auch Produkte findet. Ich meine, jeder spricht über Nachhaltigkeit. Primark hat einen Nachhaltigkeitsbeauftragten, so dem seine einzige Aufgabe wäre es eigentlich, Primark zu schließen. So einfach ist es. Tun sie aber nicht und es ist alles nachhaltig. Aber es gibt sie tatsächlich. Die alte Modeindustrie war schon immer nachhaltig. Du bist auf eine Ordershow gefahren, hast dir ein Produkt angeschaut, hast davon die Zahl X bestellt, dann wurden die für dich produziert, wurden da hingeschickt, dann hast du die verkauft und auf der nächsten Ordershow hast du dir neue anfertigen lassen. Da wurde nichts weggeschmissen, da wurde nichts verramscht, das ist auch nicht kaputt, geht auch nicht kaputt nach 5-mal Waschen. Also du entdeckst da tatsächlich eine komplett neue Welt und eine neue Qualitätswelt und wenn du dir bei uns einen Pullover kaufst, den hast du, außer du nimmst zu, wahrscheinlich mehrere Jahre. Und kaufst dir trotzdem einen, weil du ihn gerne in einer anderen Farbe haben willst. Aber funktionieren tut er. Und das sind so Sachen, die, das kennt man heutzutage ja nicht mehr.
Kennen Sie schon den neuen Newsletter der Textilwirtschaft? Ab sofort bekommen Sie mit dem TW Sustainability Newsletter jeden Donnerstag alles Wissenswerte zu Nachhaltigkeit in der Modebranche direkt ins Postfach. Wir halten Sie auf dem Laufenden mit News- und Hintergrundberichten, mit Best-Practice-Beispielen und Experteninterviews. Aktuell, relevant, einordnend. Sie sind schon Abonnentin oder Abonnent der TW? Dann müssen Sie nichts weiter tun. Der neue Newsletter ist ab sofort Teil Ihres Abos. Für alle anderen gibt es Infos zum TW-Abo und zur Anmeldung unter www.textilwirtschaft.de/twsustain.
Und du holst Fashion ja auch noch über den Store hinaus ins Massiv Zentral,
ja, ja,
oder?
Naja, ja, also wir haben die auch durch dieses Nutzungskonzept und was macht man dann, wenn man so einen wunderschönen Raum hat und auch die Verantwortung für so einen Raum. Das ist eine Riesenbürde. Wie macht man den öffentlich zugänglich? Da haben wir dann die Frankfurt Secret gegründet. Das haben wir ja kurzer Zeit Sprung ins alte Massiv. Aus diesen Order-Shows ist es dann entstanden, weil auch da der Bedarf war, dieser Brands sich erstens zu treffen und zweitens auch die Kräfte zu bündeln. Und ich meine, wenn du die 20 besten internationalen Brands in ein Kaufhaus steckst und alle ihre Kunden einladen, musst du die Kunden gar nicht mehr einladen, weil die kommen von selbst, weil sie es wollen erstmal sehen, glaube ich nicht, dass die alle da sind. Und dann sind sie alle da und haben alle ihre Markenwelt dabei, haben Einzelstücke dabei, haben ihre aktuellen Kollektionen dabei und du kannst das alles direkt mitnehmen und kaufen. Und das ist das Konzept der Frankfurt Secret, das wir jetzt noch ein bisschen angereichert haben mit tatsächlich Vintage-Handel, also höchst qualitative Vintage-Möbel, aber auch USM, die zum ersten Mal jetzt auch eine Used-Section haben. Da kommen am Ende an die 60, 70 Brands zusammen und dann bauen wir aus dem alten Massiv Arts, es gibt immer noch das alte Massiv, heißt es Massiv Arts, weil es immer noch nicht abgerissen wurde. Das konnten wir auch nicht ertragen. Und dann haben wir es zurückgemietet und wir bauen aus diesem Massive Arts 2 Tage lang das schönste Kaufhaus der Stadt. In Zeiten, in denen auf der Fußgängerzone, auf der Zeil die Kaufhäuser schließen, machen wir wieder eins auf.
Mhm. Also quasi ein kleiner Department Store.
Ja, genau.
D2C-Messe, wenn
ganz
man so
genau.
will.
Genau.
Okay. Wie dehnbar ist denn eigentlich das Konzept Massiv Zentral? Also du machst ja unglaublich viele Veranstaltungen, Buchmesse-Partys, EM-Viewing-Partys, Tour de France-Viewing-Partys natürlich, eine Messe oder halt ein kleines Kaufhaus, ein Pop-up-Kaufhaus. Ja, was geht unter Massiv Zentral eigentlich?
Es geht eigentlich fast alles, solange es sich an Spielregeln hält. Also was zum Beispiel nicht geht, wäre ein Sommerfest der AfD. sowas würde auf gar keinen Fall gehen. Würden wir niemals machen, würden wir niemals zulassen. Funktioniert nicht. Aber ansonsten, alles, was in der demokratischen Mitte ist und was sich mit unseren Themen und unseren Problemen beschäftigt, Stadtentwicklung, wie sieht denn die Innenstadt in ein paar Jahren aus oder wie sieht unsere Vision davon aus, da ist natürlich alles möglich. Also das Spielplatz für Erwachsene, das ich vorhin mal gesagt habe, ist tatsächlich auch, wir testen Möglichkeiten, wie sieht zum Beispiel Band-Merchandise in der Zukunft aus. Ich meine, wenn das Stadion ausgemietet ist, komplett, und die Bands da sind, die großen Bands, Metallica macht immer kleine Boutiquen, AC/DC auch. Wir machen das auch mit Bands, die im Waldstadion spielen. Und das funktioniert blendend. Da kommen dann am Tag 2.000 bis 5.000 Leute, die würden niemals die Innenstadt betreten, sind da, weil Iron Maiden im Waldstadion spielt und finden dann bei uns das, was es am normalen Merchandise-Stand nicht gibt, von der Band aber organisiert und verkauft. Das sind so new ways of business. Wie kriegst du Traffic in die Innenstadt? Weil die Innenstadt war schon immer für Umsatz gebaut. Und wir brauchen Umsatz, ist nicht nur Geld, sondern Umsatz ist tatsächlich auch die Frequenz an Leuten, die durch eine Stadt laufen. Und wenn du dann solche Events machst und da stehen morgens schon irgendwie 800 Leute um 9 Uhr da, die wollen dann alle einen Kaffee trinken. So viel Kaffee können wir gar nicht verkaufen. Deswegen schicken wir sie in die anderen Cafés und rufen jetzt an und sagen, was ist denn bei euch los? Wo kommen denn diese ganzen geilen Leute her? Und dann erklären wir ihnen, ja, das ist mal wieder eine Waldstadion, ist mal wieder ein großes Konzert. Und die sind bei uns und dann finden die das alle gut. Dann haben die auch einen Safe Space gefunden, haben einen Ort gefunden, wo sie dann auch, die kommen dann am nächsten Tag wieder und weil es hier so schön war und könnt ihr uns mal eine Apfelweinkneipe empfehlen, dann tun wir das natürlich auch. Und ja, so, also wir testen Zukunft.
Mhm. Wie sieht denn die Zukunft aus, deiner Meinung nach, der Innenstadt?
Es hat natürlich niemand die Glaskugel und hier ist sie auch nicht. Die Zukunft der Innenstadt ist definitiv nicht mehr der Kaufhof. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Und ist definitiv auch nicht mehr eine Ansammlung an riesengroßen 25.000 Quadratmeter fassenden Kaufhäusern. Ich glaube, das haben die meisten begriffen, die Händler schon lang, die Immobilienbesitzer auch. Und die Zukunft der Innenstadt muss sich dramatisch und auch schnell ändern, weil sie ansonsten durch den Leerstand und den zu erwartenden Leerstand zu einer No-Go-Area wird. Und wenn wir da nicht sofort mit einer Taskforce reingehen und sagen, okay, das können wir jetzt nicht 10 Jahre sich selbst überlassen, ist jetzt schon schwierig, nachts auf die Zahl zu gehen, wenn man ehrlich ist. Das machen auch nicht mehr, die Frankfurter machen das nicht mehr und das macht man einfach nicht mehr und das dreht man ja auch nicht mehr zurück. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man relativ zeitnah über komplett neue Nutzungsrahmenbedingungen der Gebäudestruktur, die da überhaupt erlaubt ist, nachdenkt. Also was baut man, wenn der erste Kaufhof zusammenbricht? Baut man wieder Büros? Baut man wieder ganz viel Retailfläche, die am Ende nicht genutzt wird? Oder denkt man mal wild out of the box und baut den größten, komprimierten, verkehrsberuhigten neuen Stadtteil, das neue Wohngebiet und siedelt damit Menschen in die Innenstadt an, die dadurch durch ihre eigenen Bedürfnisse wieder den Handel unterstützen, die Gastronomie unterstützen, die Cafés unterstützen, weil die braucht man automatisch auch wieder unten. Wenn man 50.000 Leute auf die Zeil ansiedeln würde, in einer Utopie, hoffentlich sehr bald, vielleicht auch nie, aber man muss auf jeden Fall sich ernsthaft Sachen überlegen, weil ich glaube, mit einem kleinen Kaffee und kosmetischen Maßnahmen ist es auf keinen Fall getan.
Mhm. Ja, mir fällt ja das Midstart-Projekt von Peek und Cloppenburg ein. Am Anfang der Zeil, die ja dabei sind, das Weltstadthaus umzubauen, da soll auf deutlich kleinerer Fläche noch Handel stattfinden, aber vor allen Dingen soll ja eine Grundschule einziehen, eine Turnhalle ist geplant im Umbau. Rettet das die Zeil?
Ich weiß nicht, ob eine Schule die Zeil rettet. Das ist, glaube ich, nicht, weil es ist eine Einkaufsstraße. Das ist aber eine Einzelmeinung von mir. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ob ich meine Kinder, die ich gar nicht habe, deswegen kann ich da auch nicht viel drüber reden, gerne in der Zeil, wie sie jetzt gerade ist, vergrundschulen würde oder ob mir da nicht vielleicht eine bessere Grundschule einfallen würde. Das mag ich nicht zu bebauen. Sport funktioniert immer. Ich bin mir sicher, wenn man einen Bolzplatz auf die Zahl baut, diese Ideen gab es ja schon lange.
Ja, es gibt Ideen, Basketballcourt.
Genau, wir haben ja auch schon, die gab es ja auch schon, also wir haben ja auch schon einen Urban Sports Park auf dem Mainkai gebaut vor 2-3 Jahren. Das funktioniert. Also das ist auch eine Idee. Die Inspirationsquelle kommt ja auch ein bisschen aus der Massis und Ralf Family mit dem Urban Sports und Aufbrechen. Wir hatten für das Esprit damals tatsächlich auch eine Planung und da sollte eine Skateboardhalle rein, dass man direkt innen, weil das die Skateboarder suchen, im Winter eine Indoorhalle und so weiter und so fort. Das hat aber dann aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert, auch insbesondere, weil die Laufzeit des Esprit bis zum Neubau viel zu kurz war. Aber natürlich kann das die Lösung sein, aber es ist natürlich nicht die Lösung für die ganze Teil, sondern es ist die Lösung für ein Gebäude. Wir müssen aber eine komplexe Lösung bauen für die komplette Innenstadt dort. Und wie gesagt, eine Schule wird wahrscheinlich den Niedergang der Einkaufsstraße, und es ist ja immer noch der Einkaufsstraße, nicht ändern. Also ich glaube nicht, dass das... Wobei, es ist natürlich gut, über solche Projekte nachzudenken. Aber ich würde jetzt nicht, das wird der Lösungsansatz für alle innerdeutschen Innenstädte, weil es ist ja überall gleich. Also die Zeile ist ja in jeder Großstadt. Das ist ja überall dasselbe Problem. Also ich glaube, wenn Schulen die Lösung wären, naja, dann könnten sie auch schon längst da sein, weil es fehlen ja Schulen am laufenden Band. Also es fehlen auch hier Schulen und so weiter und so fort. Also ich, das ist ein spannender Ansatz. Ich bin gespannt, wann sie dann steht, die Schule, wie lange das dauert. Und danach
wer reingeht.
Genau. Und danach können wir uns auch gerne in der Analyse anschauen, ob es funktioniert und was es dann am Ende tatsächlich für eine Strahlkraft auf diese Fußgängerzone hat. Weil das ist es ja letztendlich noch. Und die braucht ja tatsächlich einfach eine Frequenz an Menschen, die ist ja auch da, aber die muss halt auch eine gewisse Kaufkraft, eine gewisse Qualität mitbringen, um den Rest anzusiedeln und auch zu finanzieren.
Hm. Ja, die Frage ist natürlich auch, ist die Möglichkeit des Handels oder des Einkaufens noch Attraktion genug, um die Leute auf die Zeit zu ziehen?
Es gibt ja schon auch wieder spannende neue Openings und das sind dann natürlich Nischen des Bonkers, das dann quasi auch von Sachsenhausen, also da hat auch niemand gesagt, dass man in Alt-Sachsenhausen einen Skateshop machen kann. Konnte man machen und dann sind die auch jetzt rübergezogen in die Innenstadt. Es gibt es natürlich, es gibt viele Sachen. Die Frage ist nur auf dieser Größe, wird es das noch geben, auf diesen enorm großen Flächen. Und das hängt auch nicht nur von der Städteplanung ab, sondern es hängt tatsächlich davon ab, wie sieht die New Work Situation der Stadtbewohner aus. Wenn wir die komplette Stadt und die komplette Kaufkraft an den Speckgürtel verlieren und weiter hinaus und die auch nicht mehr in die Stadt kommen, weil sie Angst vor den Sicherheitszuständen und so weiter haben und ihre Einkäufe nur noch im Internet tätigen, dann können wir da drin machen, was wir wollen. Es wird nicht mehr funktionieren. Die wollen ja nicht mehr in ihre Büros zurück. Die würden ja am liebsten alles von zu Hause aus machen. Und das ist aber natürlich der Sargnagel. Also das ist das wahre Problem. Wenn niemand mehr in die Stadt kommt, und die Stadt an sich selbst nicht mehr attraktiv ist oder dann nur am Sonntag, weil ihnen dann langweilig ist, was ja gerade der Fall ist. Sonntags ist randvoll, aber sonntags darf der Einzelhandel nicht aufhaben. Man muss tatsächlich New Solutions denken. Also wieso Exit Through the Gift Shop, wieso haben Museumsshops auf? Wieso darf man Souvenirshops aufhaben? Aber wieso darf der Vogelstrauß am Sonntag nicht aufhaben? Oder alle anderen, der inhabergeführte Einzelhandel. Und da geht es nicht um Arbeitsrecht, weil du würdest... Leute, die gegen Geld arbeiten, findest du nicht mehr so viel, weil auch der Personalmangel überall ist, aber du würdest sie finden. Man würde quasi niemanden zwingen, länger arbeiten zu müssen, weil es gar nicht geht in Deutschland. Aber die Option, Geschäfte aufzuhaben an Tagen wie in einem Sonntag, die ist schlicht nicht gegeben. Das ist in Frankreich anders. In Frankreich hat sonntags alles auf. So, und diesen Wettbewerb kriegst du ja gar nicht mehr mit. Du kriegst ja gar nicht mehr mit, ob die Leute am Samstag ins Elsass fahren und dann in Straßburg ihr Geld ausgeben oder ob sie es in Frankfurt ausgeben. Also, und wenn du sie einmal verlierst an einen anderen Ort, der subjektiv geiler ist als die Zeil, dann kriegst du die so gut wie nicht mehr zurück. Und das ist die Challenge, die wir uns alle überlegen müssen. Wie kriegen wir diese Innenstadt weiterhin so attraktiv, dass nicht nur Nischenpublikum und eine gewisse Szene kommt, weil wir werden sonst tatsächlich einfach alles verlieren. Das geile Restaurant wird woanders hinziehen müssen. Das ist ja das Spannende. Wir müssen das auch in der Interaktion machen. Der Handel allein ist nur so gut wie der Lieblingsplatz, der nebendran ist. Deswegen gibt's ja die Fußgängerzonen. Da haben sich ja alle großen Brands und die Platzhirsche quasi diesen einen Kilometer oder sogar weniger geteilt und haben ihre komplette Zug und Kraft genommen, um diese Leute genau dort quasi abzuholen. Hm. Und diese Sogkraft ist nicht mehr da.
Du bist ja sehr nah dran an allen Stakeholdern, ständig im Austausch und so. Woran krankt es eigentlich? Das ist ja so eine Debatte, die führen wir ja seit Jahrzehnten eigentlich über die sterbende Innenstadt. Das hat sich jetzt natürlich nochmal deutlich beschleunigt nach Corona. Aber woran scheitern wir?
Die Frage stelle ich mir auch. Also, weil es ist tatsächlich, glaube ich, keine neue Erkenntnis. Also, das wusste man vor 10 Jahren schon. Also ohne jetzt überheblich oder arrogant klingen zu wollen, aber es war vor 10 Jahren klar, dass das genauso kommen wird. Corona konnte keiner vorhersagen, das hat die Sache aber noch torpediert. Spätestens da war klar, okay, wenn die Lieferketten jetzt auch noch das ganze Business übernehmen, es war klar, dass es nicht mehr funktionieren wird. Und dass es dann noch schneller geht mit dem Zerfallen dieser Innenstadt und der Infrastruktur und damit auch der öffentlichen Sicherheit, die Vermüllung, das ist ja alles eine einzige Verkettung. Woran es hakt, ich kann es dir gar nicht sagen. Also es hakt garantiert nicht daran, dass die anderen dumm sind. Also, weil die haben auch Augen im Kopf. Es hakt vielleicht daran, dass es viel zu wenig gemeinsam gesprochen wird. Es hakt auch an Missverständnissen. Die Eigentümerseite glaubt dann doch noch, okay, wir finden jetzt noch einen neuen Mieter und gehen jetzt lieber nochmal diesen Mietvertrag ein, anstatt uns jetzt mit allen Shareholdern über eine Neuentwicklung zu diskutieren. Dann haben wir einen brutalen Zuwachs an Bürokratie. Nicht nur was Bauen, Genehmigung, sondern generell. Das ist so ein Flugzeugträger geworden. Wir brauchen aber eigentlich ein Schnellboot, wo wir so durchflitzen können. Es dauert alles viel zu lang. Und dann gibt es immer neue Konstellationen. Es gibt dann immer andere Ansprechpartner, neue Ideen, neue Visionen. Jetzt muss man dieses machen und das. Und man kommt gar nicht mehr aus dem Vorschlagen von Konzepten in ein Doing. Und das hätte man wie früher machen müssen. Das Konzept wenn wir dieses Ding hätten verhindern wollen, hätte man vor 10 Jahren schon den Baubeginn für die neue Zeit beschließen müssen und vor 20 Jahren die Diskussion führen, die wir jetzt führen. Und zwar so zielgerecht, dass man sie am Ende mit einer Lösung präsentiert und sagt, okay, das machen wir jetzt. Also wir reißen sie komplett ab und bauen ein Wohngebiet mit Einkaufsanschluss im Erdgeschoss da rein. Wir wissen, dass Hochhäuser gebaut werden, in die Büros reinkommen. Das heißt, auf der Zahl gibt es keine Bürofläche. Wir verdichten, die Stadt wächst ohne Ende. Die Innenstadt autofrei. Also jeder Mensch träumt oder viele Menschen träumen von der autofreien Stadt. Da ist sie autofrei. Da kann man wohnen. Da kann man super Bio-Supermärkte ansiedeln. Da kann man das kleine Café ansiedeln. Da kann man auch das Restaurant. Man könnte sofort einen wirklich lebendigen, guten Ort bauen, an dem sich alle wohlfühlen würden. Das Gegenteil ist gerade der Fall. Es verkommt immer mehr. Das liegt aber auch nicht an der Politik. Aber ich meine, wenn der Esprit schließt, die Konsequenz war, dass Samsung den Mietvertrag gekündigt hat. So, die sind jetzt auch raus. Und das fällt jetzt wie so ein Kartenhaus zusammen. Und dann hast du irgendwann wirklich nur noch Probleme. Wer soll das alles wegräumen? Die FES kann gar nicht so viele Leute anstellen, wie der Dreck, der auf der Zeile liegen bleibt. Früher haben das die Einzelhändler selbst gemacht. Kein Mensch hat um 10 Uhr sein Kaufhaus aufgemacht und davor lagen Müllberge, leere Spritzen, Uringestank. Jetzt muss man, da es aber gar nicht mehr aufhört, verwahrlost ist der öffentliche Raum in einer gewissen Art und Weise. Wird natürlich dann auch, das sind dann diese dunklen Ecken, an denen man dann so abhängt. Und die sind halt dann auch irgendwann ein Sicherheitsrisiko und ja und so weiter und so fort. Also das ist, müssen wir gar nicht weiter ausführen. Man muss einfach jetzt auf die Zahl gehen, dann sieht man, wie es ist. Man sollte aber wirklich aufpassen, dass man zumindest keine teure Armbandur am Handgelenk hat. Sonst ist die am Ende auch noch weg.
Welcome to Frankfurt. Also wir müssen mehr ins Doing kommen, mehr miteinander reden, aber möglichst schnell auch ins Doing kommen. Wenn man jetzt, das Massiv Zentral ist ja eigentlich so, da machst du es ja eigentlich im Kleinen vor, wie man ein kleines, du hast gesagt, das ist im Prinzip wie ein kleines Stadtviertel. Wie übertragbar hältst du dein Konzept? Könnte es massiv zentral auch in, I don't know, Bochum stattfinden?
Bestimmt. Das hängt dann tatsächlich ab von den Betreibern. Und das massiv zentral ist natürlich nicht die Lösung für alles. Wir können jetzt nicht die ganze Zeile mit massiv zentrals zubauen. Das verträgt die Stadt nicht, das funktioniert nicht. Aber natürlich kann man solche Orte, die auch als Inspirationsquelle dienen und die auch die Benchmarks, die roten Linien, also man muss einfach, wenn dir irgendjemand sagt, geht nicht, okay, dann fangen wir an und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Das ist so die Challenge schon immer gewesen. Und geht nicht, gibt's eigentlich gar nicht. Und ein Problem gibt's auch nicht, es gibt nur Lösungen. Und da muss man sich tatsächlich ernsthaft dann mal hinsetzen und sagen, okay, wie weit können wir gehen? Also was kann man machen? Auch wenn es völlig absurd ist. Aber um es einfach mal als Testballon zu machen, in einem Art urbanen Labor zu schauen, okay, funktioniert das? Wir wissen es ja auch nicht. Also wenn der komplette Handel pleite geht, geht auch der Vogelstrauß pleite. Also wir sind ja nicht abgekoppelt von der Außenwelt. Und deswegen ist aber unser Spirit nicht der zu sagen, okay, wir schauen jetzt jammernd zu, wie das Schiff untergeht, sondern wir nageln die kleinen Löcher zu und schauen, dass dieses Schiff weiterfährt, weil wir einfach keinen Bock haben abzusaufen. Also um es mal wirklich ganz platt zu sagen, das kann man natürlich machen in anderen Städten, aber du brauchst die richtigen Protagonisten. Also ich glaube nicht, dass eine Stadt sowas machen kann. Also sollte sie auch gar nicht. Also ist ja gar nicht dafür da. Die Rahmenbedingungen sind da, Wirtschaftsförderungsmechanismen sollten ja nicht in ein Großprojekt gehämmert werden, sondern eigentlich sollten sie großflächig verteilt auf die kompletten Wirtschaftszweige gestreut werden, was in Frankfurt ja auch super funktioniert. Und letztendlich muss man, glaube ich, einfach irgendwann sagen, wir machen das jetzt so und es dann auch einfach machen. Weil jetzt nochmal die 100. Konferenz, wie sieht die Städteplanung aus? Wir leben im Zeitalter des Internets. Es gibt keine 2 Jahre Nachdenkzeit, weil die Welt ist schnelllebig geworden. Wir wissen, was in Texas passiert auf die Art ist. In Amerika brauchen die in 3 Jahren ein komplettes Hochhaus. Von der Planung bis zur Übergabe, 3 Jahre. Wahnsinn. Also vielleicht ist es auch nicht im Standard, wie es bei uns ist. Ich kann dich nicht beurteilen, aber es funktioniert. Und diesen Spirit muss man wieder hinbekommen. Und wir haben hier, glaube ich, gerade so, jeder ist so ein bisschen frustriert und auch ratlos. Und dann wird auch schnell protestiert und jeder ist dagegen. Und anstatt sich hinzusetzen, gibt es immer mehr kleinere Splitterparteien, die dann noch absurdere Sachen fordern. Und dabei geht es eigentlich nur um Sicherheit, Ordnung und Stabilität. Das sind eigentlich die 3 Sachen, die du auch in einem Kaufhaus erwartest oder in einem Restaurant. Also kein Mensch geht in ein Restaurant, wo du beklaut wirst. Und so weiter und so fort. Kein Mensch geht in ein Restaurant, wo das Essen so schlecht ist, dass alle zum Kotzen auf die Toilette müssen. Das machst du einmal und gehst danach nie wieder hin. Und es ist im Prinzip, sind das ganz andere Themen, die wirklich challengen und dir wichtig sind. Und das Wichtigste ist Sicherheit. Dann kommt die Sauberkeit. Und das ist ja die Visitenkarte auch von allem. Kann man im Einzelnen, das Auge sucht Ordnung, lernt man als Einzelhandels, also als Textilverkäufer in der Lehre, in der ersten Stunde, das Auge sucht Ordnung. Werde ich nie vergessen.
Guck, da haben wir noch eine letzte Lektion mit auf den Weg bekommen. Flo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns einen kleinen Einblick gegeben hast ins Massiv Zentral und deine Vision der Innenstadt der Zukunft.
Bitte, bitte. Bitte, bitte.
Das war Flo Jöckel vom Massiv Zentral und das war der Textilwirtschaft Podcast. Wenn Sie auch einmal vorbeikommen wollen nach Frankfurt, das Massiv Zentral ist an der Wethmannstraße 7 bis 9.
Und hat jeden Tag geöffnet.
Und hat jeden Tag geöffnet. Und meistens ist der Flo auch da.
Ja.
Und freut sich. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.